Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Joachim Scholl.
Und gleich einer mythisch-spielerischen Büchse, die wir vorsichtig öffnen, weil es nämlich Pandoras Playbox ist. So hat die Lyrikerin Anna Hetzer ihr neuesten Gedichtband überschrieben. Anatomisch, künstlerisch, erotisch geht es darin zu. Freuen Sie sich mit mir drauf, was Anna Hetzer dazu sagt. Sie ist bei uns im Studio in dieser Lesart. Willkommen. Die Lyrikerin Anna Hetzer lebt in Berlin, ist studierte Ärztin, ein Beruf, der sich in ihrer Kunst höchst produktiv niederschlägt. Mehrere Gedichtbände sind erschienen. Sie gibt eine Anthologie queerer Lyrik mit heraus und ja, eine entschieden erotisch-sinnliche Komponente durchzieht jetzt auch Pandoras Playbox, den neuen Band von Anna Hetzer. Sie ist im Studio hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Guten Morgen, Frau Hetzer.
Hallo.
Pandoras Playbox spielt natürlich auf die große Pandora an und ihre Büchse. Ich habe nochmal extra nachgeschlagen. Also in der griechischen Mythologie ist sie aus Lehm geschaffen. Eine begabte, allbegabte Frau wird sie dargestellt in der Mythologie. Bei Hesiod ist sie dann schon das schöne Übel, weil sie eben diese berühmte Büchse mit sich trägt, in der alle Schrecknisse der Welt verschlossen sind. Was interessiert denn Sie an dieser Figur so besonders?
Ja, ich fand es interessant, dass sie ja als Strafe letztendlich gebaut wurde dafür, dass Prometheus, so der Mythos, den Menschen das Feuer brachte und aus Zorn darauf bat eben Zeus, Pandora zu bauen. Und die Büchse enthält ja sowohl das Übel der Welt als auch die Hoffnung. Und interessant finde ich daran, dass Pandora als Frauenfigur ja mit dem Übel der Welt verbunden wird und teilweise eben selber auch als Gefäß verstanden wird. Und das ist natürlich eine urmisogyne Figur, die da auftritt. Und frappierend fand ich daran eben, dass das ja letztlich die Dichtung war, die diese Figur in die Welt gesetzt hat und ja auch über die Jahrhunderte und Jahrtausende überliefert hat.
Wir haben gehört, dass Sie viel in Archiven gearbeitet haben, sogar ein Senatsstipendium bekommen haben für die Recherche. In Ihrem Band, es ist in drei Kapitel unterteilt, verbinden Sie ja Ars, Anatomie und Eros, also Kunst, Medizin und Erotik. Wir werden jetzt auf die einzelnen Felder gleich noch zu sprechen kommen. Was haben Sie denn sozusagen recherchiert dafür?
Ja, Archiv ist hier sehr weit verstanden, also angefangen mit meiner eigenen Erinnerung, mit dem, was ich auch in der Schule kennengelernt habe. Dabei ist mir aufgefallen, dass in dieser Art von Bildung mir kaum die Vielfalt der Gesellschaft auch gelehrt wurde sozusagen. Ich bin in Bibliotheken gegangen, sofern das möglich war. Ich habe im Internet recherchiert, was ja letztlich das größte Archiv ist, über das wir aktuell verfügen. Und ich habe mich vor allem interessiert für lesbische Repräsentationen in Kunst, im Film, in der Literatur. Was noch auf meiner To-Do-Liste steht sozusagen, ist auch mal im Spinnboden, dem größten oder zweitgrößten Lesbenarchiv der Welt, vorbeizuschauen. Das war eben Corona-bedingt so noch nicht möglich, aber das habe ich noch vor mir sozusagen.
Den Eros heben wir uns noch auf, Frau Hetzer. Wir haben uns ein Gedicht ausgesucht aus Ihrem Band, da glaube ich, also sozusagen in der Abteilung Kunst. Es heißt Porträt der Künstlerin als Monster. Und ich glaube, da kommen diese mythisch auch anatomischen Motive schon zum Tragen. Lesen Sie uns mal vor?
Gerne. Porträt der Künstlerin als Monster. Nicht Schuppen habe ich und auch keine Flammenhaut, kein stinkendes Gebiss und keine fließenden Abszesse. Ich habe kein Haar aus Schlangen, keine Kralle, die sich in die Ohren einer Talkshow-Runde bohrt. Mich sah noch niemand mit verbranntem Rücken und auch nicht mit Hula-Hoop. Kein Gift hängt mir am Hüftgurt, keine Hundebeine. Wenn ich nachts zum Spätkauf gehe, wüsste ich alle Wünsche schon im Voraus, wäre ich Mutter, so wie alle. Algorithmus, meine DNA, Gewächshaus. Werfe ich Steine ins Getreibe, nähern sich blaue Sirenen, nicht um Licht zu heulen oder Autoraser anzulocken. Sie nehmen mich mit an den Baggersee und bringen mir ihren Gesang bei. Finde uns, auch in unterirdischen Schächten. Ich brauche keine Schlangenhaut und auch keine Zangen, keinen Fischschwanz oder schwarze Klauen. Mir reicht ein Wort von dir, ein Augenschlag. Wenn du mich anblickst und ein Monster siehst, erstarre.
Danke, Anna Hetzer aus Pandoras Playbox. Wie ist denn dieses Gedicht entstanden, das ja mehr mit den Schreckensmythen arbeitet?
Ja, tatsächlich ist eine Konstellation, die mich durch den ganzen Band interessiert hat, der Blick auf die Welt. Also wer blickt, wer beschreibt, wer hat die Deutungsmacht, was oder wer wird angeblickt. Und in diesem Gedicht spiele ich vor allem auf den Medusa-Mythos an, auch auf andere, aber das ist hier das zentrale Motiv. Und im Medusa-Mythos ist ja der Blick ganz, ganz entscheidend, nämlich wer die Medusa anblickt, also die schlangenhaarige Dämonin, erstarrt zu Stein. Und ich habe mich gefragt, was wäre eigentlich, wenn nicht alle zu Stein erstarrten, sondern eben nur diejenigen, die sie als Monster sehen. Also dass die Monstrosität der Medusa nicht in ihr selbst liegt, sondern im Blick der Betrachterin.
In diesem Gedicht geht es ja vom mythisch auch zum anatomischen, dann ganz am Ende doch auch zum erotischen Teil. Und weil Sie jetzt gerade von dem Blick sprechen, auch schon auf dem Umschlag Ihres Buches gedruckt, heißt es mit Verszeilen: Wie lesbisch sind deine Gedichte, fragte jemand. Weiß ich nicht, dachte ich, was sie so tun, wenn ich nicht hinsehe. Das finde ich ziemlich großartig in der lyrischen Cleverness von Bekenntnis und gleichzeitig Verlagerung auf die Rezeption. Also was weiß ich, wer diese Gedichte wie liest, wobei sich dann aber natürlich dann die Frage stellt, ist es überhaupt relevant?
Ja, ich werde diese Frage interessanterweise jetzt auch regelmäßig gestellt, wie lesbisch sind deine Gedichte. Ich wurde sie zuerst gefragt im Rahmen des Stonewall-Jubiläums 2019, wo die Frage ja letztendlich darauf abzielte, ob ich mich mit diesen Themen beschäftige. Und ich habe darüber nachgedacht, was meine Texte eigentlich tun würden, wären sie, könnte man sie als lesbisch bezeichnen. Ich würde inzwischen sagen, ja, in gewisser Weise schon, qua meiner eigenen Erfahrung. Und ich glaube, eine Erkenntnis, die ich im Laufe des Bandes erlangt habe, ist zu verstehen, dass Texte eben nicht losgelöst sind vom Körper der Autorin. Also ganz im Gegensatz vielleicht zu der These des Todes des Autors von Barr, die ja bekannt ist, dass die Autorin lebendig ist, einen Körper hat und mit diesem Körper Erfahrungen macht, teilweise diskriminierende Erfahrungen auch, und mit diesem Körper schreibt.
Knüpfen Sie da auch an, ja, lyrische Traditionslinien ein, also sozusagen, es gibt ja von Sappho, glaube ich, der antiken Dichterin, da schon eine Spur.
Ja, es ist interessant, dass immer Sappho als erste genannt wird, häufig ja auch als einzige, obwohl es ja nun mehrere tausend Jahre zurückliegt. Ich würde mich ungern, glaube ich, in eine Tradition einordnen, weil sie oft auch nationale und sprachliche Grenzen beinhalten. Ich würde eher von einem Geflecht sprechen an Leserezeptionen, also die ganz unterschiedlicher Natur sind. Und um ein paar Beispiele zu nennen, wichtig waren für mich Wisława Szymborska ganz voran, aber auch natürlich Audre Lorde, Eileen Miles, Carolyn Duffy, Isabella Morska, Kate Tempest.
Jetzt sind es aber doch eine ganze,
so
ganz
also doch
große Namen.
Eine ganze, ne? ganze Reihe. Die ich sehr, sehr schätze. Und die letztlich eine Grundlage dafür gegeben haben, dass meine Texte entstehen konnten.
Bemerkenswert fand ich auch, wie Sie mit Virginia Woolf's Orlando, einer ja, Galionsfigur der queeren transsexuellen Literatur, inzwischen ein Gespräch angefangen haben. Wie war das?
Ja, an Orlando hat mich fasziniert. Einerseits natürlich, dass diese Figur Orlando über mehrere Jahrhunderte erzählt wird und dann als Mann sozusagen aufwächst und dann als Frau an einer Stelle erwacht. Und das ist für mich ein erzählerischer Kniff von Virginia Woolf, um zu zeigen, wie anders eine Gesellschaft eben auch mit Männern oder Frauen umgeht. Und gleichzeitig ist es ja auch eine Liebeserklärung an die Freundin Vita Sackville-West von Virginia Woolf. Und das war, glaube ich, für mich als Leseerfahrung ganz wichtig. Ich habe, glaube ich, diese Liebe doch auch durch den Roman gespürt, weil ich hatte dann tatsächlich auch einen kleinen Crush auf diese Figur, Orlando. Und das fand ich ganz bemerkenswert, um zu verstehen, wie Fiktion und Erotik eben auch miteinander verzahnt sind.
Lassen Sie noch einen Moment auf Ihren Beruf kommen, Frau Hetzer. Sie sind studierte, approbierte Ärztin und man spürt es in diesen Gedichten, also diese große Nähe zur Anatomie eben, wo das Körperliche sich da auch wirklich in so ins Physiologische, im Physiologischen niederschlägt. Wie sehen Sie das selbst als Dichter? Sehen Sie sich als dichtende Ärztin oder als Ärztin, die auch Dichterin ist?
Ja, das ist eine mich weiter beschäftigende Frage. Ich glaube, die Liebe zur Lyrik, die war vorher da und hat mich auch während des Studiums begleitet. Und ich habe diese Bereiche bisher immer sehr stark getrennt. Was ich interessant fand, ist, dass erst über das Interesse zur Erotik sich eine Brücke hergestellt hat zwischen der Lyrik und der Medizin, da ja die Medizin ja auch also sich nicht besonders rühmlich gezeigt hat, in ihrer Geschichte mit verschiedenen Sexualitäten, Geschlechtsidentitäten umzugehen.
Ich meine, man denkt natürlich bei dichtenden Ärzten immer sofort an den alten Gottfried Benn, der ja irgendwie so richtig krasse Verse, ne, in seiner frühen Phase gedichtet hat. Gibt es eigentlich, mir ist niemand eingefallen, dichtende Ärztinnen?
Das ist eine interessante Frage, da müsste ich auch nochmal nachschauen. Also das ist eine Rechercheaufgabe.
In der Literaturgeschichte. Anna Hetzer, ein Gedicht wollen wir noch von Ihnen hören, ein kurzes. Unter der schönen Rubrik Ich will Pride als Lutschtablette, das Gedicht Anatomie. Das hören wir jetzt noch von Ihnen.
Anatomie. Du meine perlenfingernde Nonne. Oh Juna, du meintest doch keinen Rosenkranz, oder? Eine Woolly Rose vielleicht, wie Anne Sexton. Eine wollene Rose, die beim Öffnen ihre Falten zeigt. Ein pelziges Tierchen, das, anders als eine Auster, nicht im Kalkgehäuse liegt, eine Perle bebrütet oder von einer stumpfen Klinge gebrochen wird, um sie dann mit Zitrone zu schlürfen. Auch keine Schnecke, obwohl schon eher Hermaphrodit. Etwas Süßes, auch keine reife Pflaume, keine halbgespaltene Kastanienhaut, stachlig oder glatter Huf. Nein, ich meine all das nicht.
Anna Hetzer, danke, dass Sie bei uns waren im Deutschlandfunk Kultur.
Danke Ihnen.
Und das Gedicht, das wir gerade gehört haben, findet sich im Band Pandoras Playbox, jetzt im Verlagshaus Berlin veröffentlicht, mit 80 Seiten für 19,90 €.
Lesart.
Wo wir Ihnen nun wieder Literatur zum Hören vorstellen wollen, und zwar in ausgesprochenen diesen Klassiker Lord Jim von Joseph Conrad. Dieser Seemannsroman, vor über 120 Jahren geschrieben, hat Epoche und Joseph Conrad unsterblich gemacht mit Ergriffenheit, Bewunderung und Liebe, etwa las Thomas Mann die auf Tatsachen basierende Tragödie vom unglücklichen Schiffsoffizier, der sein Schiff mit 300 Mekka-Pilgern im Stich ließ, als es in Seenot geriet. Jetzt gibt es die so spannende wie vertrackt psychologische Geschichte als Hörbuch und Tobias Wenzel ist mit auf große Fahrt gegangen.
Erst wenn wir uns mit den innersten Nöten eines anderen Menschen herumschlagen, erkennen wir, wie unbegreiflich, wie hin- und hergerissen und nebelhaft die Geschöpfe sind, die mit uns den Anblick der Sterne und die Wärme der Sonne teilen.
Der Seemann Charles Marlowe, der auch in Joseph Conrads Romanen Herz der Finsternis und Spiel des Zufalls der Erzähler ist, berichtet im Roman Lord Jim, wie er Ende des 19. Jahrhunderts, also zur Kolonialzeit, aus Neugier mit Jim ins Gespräch kommt. Warum nur hat Jim, der erste Offizier auf dem Pilgerschiff Patna, gemeinsam mit der restlichen Besatzung die 300 Pilger an Bord sich selbst überlassen, als der Dampfer in Seenot geriet?
Das Schiff tauchte langsam ein, der Regen brauste wie ein Brecher darüber hinweg, mir flog die Mütze vom Kopf, es presste mir den Atem in die Kehle zurück. Ich hörte so, als stünde ich auf der Spitze eines Turms, abermals ein rasendes Kreischen. »Los, spring, spring schon!« Das Schiff sackte weg, sackte, bug voran unter mir weg. Er hob die Hand behutsam zum Gesicht und zupfte dort mit den Fingern herum, als entferne er lästige Spinnweben, und anschließend sah er wohl eine halbe Sekunde in die offene Handfläche, bevor er herausplatzte: »Ich war gesprungen!«
Christian Brückner interpretiert den Roman großartig. Die Geschichte ist durchaus langatmig erzählt. Dass sie nie langweilig wird, ist Brückner zu verdanken, seiner begnadeten Kunst, uns Hörer ins Geschehen hineinzuziehen und kleinste Nuancen von der Beschreibung der Natur bis zu Gefühlsregungen empfinden zu lassen. Zwar überleben die meisten Passagiere, denn das Pilgerschiff sinkt gar nicht. Ein Gericht entzieht Jim aber für seine Verantwortungslosigkeit die Lizenz als Seemann. Als er mit Hilfe von Marlowe, mit dem er sich anfreundet, eine Stelle im abgelegenen Patusan in Südostasien bekommt, nimmt Jims Leben eine positive Wendung. Hier kann er seine Schande geheim halten. Er erweist sich als mutig, wird zum Anführer der Einheimischen, findet sogar die Liebe. Aber als der Sohn des Gemeindeanführers Doramin ermordet wird, übernimmt Jim die Verantwortung. Der Schatten seiner unrühmlichen Vergangenheit holt ihn ein. Doramin schießt Jim in die Brust.
Die Menge, die sich hinter Jim geteilt hatte, sobald Doramin die Hand hob, stürzte nach dem Schuss ungestüm vorwärts. Es heißt, der Weiße habe all den Gesichtern rechts und links einen stolzen und unerschrockenen Blick zugeworfen. Dann fiel er, die Hand über den Lippen, vornüber. Tot.
Man könnte die Neuübersetzung von Michael Walter kritisieren, etwa seine Unsicherheit im Gebrauch des Konjunktivs. Man könnte auch dem Aufnahmeleiter ankreiden, dass ihm entgangen ist, wie Störgeräusche durch ein Handy ausgelöst einen Satz Brückners verunstaltet haben. Aber all das wäre kleinlich, denn insgesamt lauscht man diesem faszinierenden Hörbuch gebannt, dieser Geschichte über Moral und menschliche Schwäche und somit über uns selbst.
Die alltäglichste Form der Standhaftigkeit verhütet, dass wir Verbrecher im Sinne des Gesetzes werden. Vor einer unbekannten, möglicherweise aber vermuteten Schwäche, so wie man in manchen Weltgegenden in jedem Busch eine tödliche Schlange vermutet, vor einer Schwäche, die vielleicht verborgen liegt, überwacht oder unbewacht, mit Gebeten beschworen oder mannhaft verachtet, unterdrückt oder vielleicht länger als ein halbes Leben ignoriert, davor ist keiner von uns gefeit.
Lord Jim, das Hörbuch nach dem Roman Joseph von Joseph Conrad, gelesen von Christian Brückner in der Edition Parlando auf 3 MP3-CDs erschienen, mit fast 17 Stunden Laufzeit für rund 40 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Mit fast vergessener Literatur einer großen Frau und Zeitzeugin, Grete Weil. Die jüdische Schriftstellerin, Freundin von Erika und Klaus Mann, die sich 1935 zunächst in die Niederlande retten konnte, dann während der deutschen Besatzung in einem Versteck überlebt hat. 1949 veröffentlichte ein Ostberliner Verlag ihre Erzählung »Ans Ende der Welt«. Und jetzt hat der Verlag »Das kulturelle Gedächtnis« den Text wiederentdeckt. Im Studio ist Stefanie von Oppen aus unserer Lesart-Redaktion. Wohin, Stefanie, führt uns denn Grete Weil? Wo ist ihr Ende der Welt?
Ja, das Ende der Welt, an das sie einmal mit ihrem Liebsten gehen würde, hat eine Wahrsagerin einmal einer jungen jüdischen Frau versprochen. Und diesen Mann, den lernt sie nun ausgerechnet in der schrecklichen Situation kennen, kurz vor der Deportation. Und die beiden treffen sich in einem abgeranzten Theater, das als Sammelstelle dient. Und obwohl die beiden sich in einer absolut entwürdigenden Situation befinden, gelingt es ihnen, diese Liebe auch ein Stück weit zu leben. Aber das Ende der Welt, wo das Paar dann schließlich landet, wird ein Konzentrationslager sein.
Das Ganze spielt in Holland. Wie legt Grete Weil die Geschichte an?
Ja, also schon in der ersten Szene des Buchs versteht Grete Weil geradezu genial diese ganze Dynamik von Willkür, Demütigung, Ohnmacht, Überlebenswillen bis hin zum Verrat zu entfalten. Also die SS dringt in das Haus eines honorigen Professors in einer Stadt, das wird Amsterdam sein, in einer Stadt ein, um die Familie zur Deportation abzuholen. Und der Professor weist verzweifelt auf ein Papier hin, das ihn vom vermeintlichen Arbeitseinsatz befreien soll. Er hat aber offensichtlich noch nicht verstanden, mit welcher Gnadenlosigkeit die Deutschen gegen die Juden vorgehen. Das ist wahrscheinlich wirklich eine andere Situation zu diesem Zeitpunkt gewesen als in Deutschland. Ja, und dann ist da der SS-Offizier, der mit einer gleichgültigen Kälte seinen Auftrag erfüllt, nebenher noch eine goldene Taschenuhr einsteckt. Und schließlich fügt sich dieser zutiefst anständige Professor in sein Schicksal, kleidet sich in ausgerechnet seinen feinsten Anzug. Seine Frau packt fahrig nur Unnötiges zusammen und die Tochter, deren Wut sich eigentlich gegen diese SS-Offiziere richten sollte, ärgert sich vor allem über ihre Eltern und ertappt sich bei dem Gedanken, dass ihr das Leben der eigenen Eltern egal ist, wenn sie nur selbst überlebt. Also es ist einfach eine grandiose Eröffnungsszene, die zeigt, wie dass dieser Roman sich auch weiterentwickeln wird.
Wenn ich richtig orientiert bin, ist dieser Text der historisch erste, der von dieser auch furchtbaren Zeit in Holland, also konkret Zeugnis ablegt. Wie schreibt Grete Weil das? In welchem Ton, welcher Stimmung?
Ja, vielleicht muss man erstmal vorausschicken, also Holland war von 1940 bis 1945 durch die Deutschen besetzt und ab 1941 wurden die ersten Juden dort deportiert. Und und Grete Weil war selber nach Amsterdam emigriert und betrieb dort ein Fotoatelier. Und sie gehörte eine Zeit lang auch den sogenannten Judenräten an, engagierte sich im Widerstand. Und als sich dann 1943 die Situation verschärfte, versteckte sich Grete Weil ähnlich wie Anne Frank hinter einer Bücherwand. Und genau in dieser Zeit spielt dieser Roman Bis ans Ende der Welt. Und das Vorgehen der SS wurde immer brutaler und das spiegelt sich auch in der Szene im Theater, wo die Juden zusammengetrieben werden. Die Nazi-Funktionäre, die mit scheinheiliger Freundlichkeit Hoffnung sehen und mit nackter Brutalität zuschlagen. Und da gibt es zum Beispiel eine Szene, in der die Frauen nachts auf ihren Strohsäcken liegen. Eine von ihnen wird wegen ihrer dreckigen Füße die sichere Deportation angedroht. Eine andere, deren Füße sauber sind, darf gehen und eilfertig wollen alle ihre Füße herzeigen. Also das zeigt auch so ein bisschen, wie diese jüdischen Menschen zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht verstanden haben, wie ernst die Lage ist und wie aussichtslos auch die Lage ist. Und das war vielleicht für die holländischen Juden ja anders als eben für die Juden in Deutschland, die dann schon irgendwann verstanden hatten, dass es einfach keine Wahl mehr gibt, dass es keine Möglichkeit gibt, aus dieser Situation noch herauszukommen.
Wie gesagt, erstmals erschienen ist die Erzählung 1949. In den frühen 60er Jahren gab es auch eine westdeutsche Ausgabe, die aber kaum jemand lesen wollte, bezeichnenderweise. Wie liest sich dieser Text aber heute, auch wenn man sich die Bibliotheken an Literatur und Zeitzeugen vergegenwärtigt, die wir inzwischen ja auch kennen?
Ja, also ich muss sagen, diese Grete Weil hat auf diesen 95 Seiten sind es ja nur, also es ist wirklich ein schmales Bändchen und nennt sich aber Roman. Und da schafft sie es so kunstvoll zu verdichten und dieses Ungeheuerliche in all seinen Facetten zu zeigen und die menschliche Psyche in einer solchen Extremsituation bis ins Feinste ziseliert zu beschreiben. Und das ist wirklich wahnsinnig beeindruckend. Und insofern würde ich sagen, auch wenn es schon viele andere Bücher zu diesem Thema gibt, also diese Frau als Literatin ist wirklich eine Entdeckung. Und also sie hat auch so einen geradezu lakonisch distanzierten Tonfall, mit dem sie diese menschliche Tragödie beschreibt. Und ja, es gelingt ihr mit wenigen Worten, die komplexen Charaktere zu zeigen. Also wie gesagt, es ist ja wirklich minimiert auf 95 Seiten. Und man geht aus diesem Roman mit dem Eindruck, als hätte man einen Roman von 600 Seiten gelesen. Ja, das ist wirklich beeindruckend, wie sie das schafft.
Ans Ende der Welt, die Erzählung von Grete Weil. Jetzt endlich wieder in einer neuen Ausgabe im Verlag Das kulturelle Gedächtnis mit 95 Seiten für 18 Euro. Danke Ihnen, Stefanie von Oppen. Sie hat uns den Band vorgestellt. Ihre Besprechung stellen wir mit allen weiteren Angaben wie immer online auf unserer Seite www.deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Ich bin Ulrike Dresner, ich bin Schriftstellerin, schreibe Romane, Gedichte und Essays und lebe in Berlin. Ein Buch, das mein Leben verändert hat, das habe ich so mit 26, 27 gelesen. Ich habe Germanistik studiert zu dem Zeitpunkt und mich überhaupt nicht für mittelalterliche Literatur interessiert. Wenn da nicht plötzlich ein Angebot gewesen wäre zu einem Seminar zu dem Epos Tristan und Isolde von Gottfried von Straßburg. Das war so ungefähr der einzige Text, von dem ich jemals gehört hatte im Mittelalter. Und der hat mich interessiert, weil ich mit zweiten Namen Isolde heiße. Ich erinnere mich, ich hatte die zweisprachige Ausgabe, Neuhochdeutsch, Mittelhochdeutsch, weil ich gar nicht so gut Mittelhochdeutsch konnte. Und fing an und dachte mir, was ist das? Und ich war wirklich wie vom Donner gerührt. Ich habe die ganze Nacht gelesen, bin einmal durch dieses Epos durch und irgendwie hat das so einen Funken in mir angesteckt. Und ich glaube aber, als Schriftstellerin habe ich damals etwas entdeckt. Und zwar wie erzählen, also ein ganzes Vers-Epos erzählen und die Poesie und der Umgang mit Sprache, wie die zusammenhängen können, wie die zusammengehören, wie sich eine Geschichte aus dem Gang der Sprache selbst auch entwickelt. Und das war eine Schaltstelle.
Das Buch meines Lebens. Für die Schriftstellerin Ulrike Dresner gehört Tristan dazu, das mittelalterliche Epos von Gottfried von Straßburg. In etlichen Ausgaben ist es im Buchhandel erhältlich, etwa bei Reklam in drei schönen Bänden. Und jetzt sind wir wieder gespannt auf literarische Empfehlungen aus dem bundesweiten deutschen Buchhandel. Und dazu sind wir jetzt mit Manfred Keiper verbunden. Ihm gehört die andere Buchhandlung in Rostock. Hallo, willkommen.
Schönen guten Tag.
Wir beginnen mit Literatur aus Belgien, Herr Keiper, dem neuen Roman von Stefan Hertmans, einer der berühmtesten Autoren dort. Der Aufgang heißt das neue Werk. Worum geht's da und warum gefällt es Ihnen anscheinend so gut?
Also der Plot, es geht um ein Haus, in dem dieser Autor 20 Jahre gewohnt hat. Und dann plötzlich, als er schon ausgezogen hat, erfahren hat, dass sein Geschichtsprofessor in diesem Haus aufgewachsen ist. Und dann geht er auf die Suche nach der Geschichte dieser Familie oder dieses Hauses genau genommen. Und das Haus, der Roman ist auch so aufgebaut, dass Stefan Hertmans mit dem Eigentümer des Hauses sozusagen die Übergabe im Jahre 1979 macht, von Raum zu Raum, von Etage zu Etage geht und dann plötzlich immer wieder in Rückblenden die Geschichte der Menschen, also dieser Familie, die in dem Haus gelebt hat, aufzeichnet und dann eben auch ein Stück belgische Geschichte. Und die hat es in sich. Weil der Vater dieses Professors war einer der schlimmsten flämischen Nazis, also der als flämischer Ultranationalist und dann Mitglied auch der SS für den SD gearbeitet hat, der hunderte von flämischen und belgischen Mitbürgern ans Messer bzw. ans KZ geliefert hat. Und der wird einfach porträtiert. Der wird so langsam und allmählich entsteht das Bild eines Egomanen, der auch gnadenlos zum Beispiel seine Frau betrogen hat, der nur an sich selbst gedacht hat, an seine Karriere. Und natürlich wird damit auch entwickelt, wie sein Geschichtsprofessor, der von Stefan Hertmans groß geworden ist und wie er so hat werden können, also weil er seinen Geschichtsprofessor bewundert hat, wie der sozusagen in Opposition zu diesem Vater gegangen ist. Und das Kuriose ist, dieser Mann, dieser Ultranationalist, dieser Nazis, hat mit einer Pazifistin zusammengelebt und 4 Kinder zusammen gehabt. Und diese Widersprüchlichkeit zeigt Stefan Hertmann auf und aus dieser Widersprüchlichkeit, aus dieser Bandbreite wird ein unheimlich spannender Roman, fast ein Politthriller.
Der Aufgang, der neue Roman von Stefan Hertmann, ist jetzt auf Deutsch im Diogenes Verlag erschienen und jetzt auf nach Kuba zu Leonardo Padura, auch ein internationaler Literaturstar inzwischen. Und jetzt ist dieses neue Buch von ihm auf Deutsch erschienen, Wie Staub im Wind, ebenfalls ein umfangreicher, über 500 Seiten Roman, der Sie, Herr Keiper, anscheinend sehr beeindruckt hat.
Oh ja, also Padura war ja derjenige, der in Kuba das aufgezeigt hat, was es nicht geben durfte, nämlich Krimi, Verbrechen. Und seitdem seine Figur etwas älter geworden ist, ist er übergewechselt in das Romanhafte und schreibt seitdem wunderbare Romane und einer wird besser als der andere. Und jetzt der neue, Wie Staub im Wind, spielt im Prinzip, rezipiert so 30 Jahre kubanische Geschichte. Aus der Gegenwart wird eine Rückblende genommen von vor 30 Jahren. In Berlin fällt die Mauer. Und in Kuba stagniert es, weil natürlich der Ostblock nicht mehr dieses Land hochhält, nicht mehr für billige Rohstoffimporte sorgt und dieses Land in so einer Agonie versinkt. Und dann ist eine Clique von jungen Leuten, die aber ihr Leben leben, die einfach das Leben erobern wollen. Eine Gruppe junger Kubanerinnen und Kubaner. Und die knallt irgendwann auseinander, diese Clique, weil einer von ihnen von einem Hochhaus stürzt. Und es ist unklar, war es Selbstmord, war es ein Unfall oder war es ein Mord? Und die ganze Clique verstreut sich in die Welt, wie viele Kubaner, also landen in Miami, im US-amerikanischen Mittelwesten, in Spanien, in Rom und so weiter. Und sie treffen sich so Stück für Stück wieder, weil in Miami treffen zwei Nachfragen von ihnen aufeinander, Adela und Marcos. Und sie treffen sich, sie verlieben sich ineinander, fangen eine leidenschaftliche Beziehung an und merken, dass ihre Familien irgendwie sich kennen. Und dann steht die Frage, sind sie unter Umständen Halbgeschwister? Oder was ist los? Und was hat sich vor 30 Jahren abgespielt mit diesem Sturz vom Hochhaus? Und darum geht es in dieser Geschichte. Und Padura schreibt halt eben auch Gesellschaftsromane. Er schreibt, beschildert dann eben die Zustände in Kuba, wie sich das in diesen 30 Jahren entwickelt hat. Und daraus wird ein wunderbarer Page-Turner, ein wunderbarer Gesellschaftsroman. Und natürlich wollen wir alle wissen, war es ein Unfall, war es ein Mord oder war es ein Selbstmord? Und das kommt auch erst am Schluss.
Und im Unionsverlag ist dieser Roman auf Deutsch veröffentlicht, wie Staub im Wind von Leonardo Padura. Und zum Dritten werden wir, wir müssen uns aber ein bisschen kurz fassen, ja. Herr Kaiper, aber wir werden noch historisch-politisch mit Stefan Malinowski, der Historiker, er hat ja richtig Furore gemacht mit seinem Buch über die Hohenzollern und die Nazis, Geschichte einer Kollaboration, eine ja so bedrückend wie erhellende Studie. Sie legen sie uns auch ans Herz, Herr Kaiper.
Ja, natürlich, weil also dieser Stoff hat mich irgendwo auch interessiert. Vor allem, ich war bei der Verleihung des Deutschen Sachbuchpreises dabei im Humboldt-Forum, das ja einem Hohenzollern-Schloss nachempfunden ist. Und dort wird also dieses Buch verliehen, das natürlich im Moment auch politischer Sprengstoff ist. Weil natürlich die Hohenzollern-Familien gibt es. Es gibt ja Auseinandersetzungen darum, ob sie den Sizilienhof und mehrere hundert Kunstwerke zurückkriegen. Und Malinowski führt im Prinzip den Beweis, dass das nicht gehen kann, weil die Hohenzollern eben tatsächlich die Nazis aktiv unterstützt haben. Sie hatten mit Hilfe der Nazis gehofft, wieder auf den Kaiserthron zu kommen, die Familie. Und diese Hoffnung hat sich erledigt, weil natürlich Hitler ein Autokrat gewesen ist. Und als die Hohenzollern also ihn sozusagen mithofiert hatten und mit aufs Schild gehoben haben, hat er sie natürlich fallen lassen, weil er wollte natürlich keine neben sich haben.
Stefan Malinowski, Die Hohenzollern und die Nazis, Geschichte einer Kollaboration im Propyläen Verlag veröffentlicht. Und damit haben wir sie alle beisammen, die Empfehlung von Manfred Kaiper von der anderen Buchhandlung in Rostock. Schönen Dank Ihnen, Herr Kaiper, und auf Wiederhören.
Ja, schöne Lesezeit.